Rot-Grün ringt ein zweites Mal um die Macht seit dem Scheitern von 2005. Die Chancen stehen nicht besonders gut. Allenfalls mit der Linken im Boot gäbe es derzeit zumindest ein Patt gegen Schwarz-Gelb. Und ausgerechnet in diesem Moment wird das Projekt Rot-Grün zum ersten Mal historisch. In der ersten geschichtlichen Gesamtdarstellung rot-grüner Politik in der Ära Schröder vorgelegt hat diese ausführliche Darstellung der Heidelberger Historiker Professor Edgar Wolfrum. Guten Morgen, Herr Wolfrum.
Guten Morgen.
Sie charakterisieren die rot-grünen Regierungsjahre von 1998 bis 2005 als Epochenwende, aber in einem Sinne, der mit Rot-Grün selbst vielleicht gar nicht so viel zu tun hat. Während dieser Jahre bilanzieren Sie, sei die Nachkriegsgesellschaft vor allem aus vielen vermeintlichen Sicherheiten herausgestoßen worden. Militärische Auslandseinsätze wurden auf einmal möglich. Die Angst vor dem internationalen Terror ist entstanden. Der Sozialstaat schien zu wanken. Erscheint Rot-Grün heute vielleicht auch deshalb nicht mehr als die politische Option der Stunde, weil die Bürger mit dieser Regierungsepoche so viel Unsicherheit und Unwägbarkeit verbinden?
Das war ja anfangs gar nicht so gedacht. Rot-Grün wollte 98 eine Reform der Innenpolitik. Und dass man dann, kaum dass man im Amt war, den ersten Krieg im Kosovo führen musste und dann zwei weitere Kriege kamen, Afghanistan und Irak und der internationale Terrorismus, hat im Grunde genommen Rot-Grün völlig ins Schleudern gebracht. Und es waren die internationalen Zwangslagen, die plötzlich auf diese Friedenskoalition, wie sie angetreten ist, hereinprasselten. Und im Grunde genommen kann man sagen, durch diese Ausnahmezeit, auch die Jahrtausendwende, der Umzug von Bonn nach Berlin, ist eigentlich Rot-Grün sozusagen zu einer historischen Epoche geworden. Und diese historische Epoche 98 bis 2005 lässt sich ganz sicherlich so nicht mehr wiederholen. Egal, ob es nochmal Rot-Grün 1, 2, 3 oder 4 geben wird. Das war eine einmalige Situation, die sich so nicht wiederholen lässt. Ich denke, man muss sich auch in Erinnerung rufen, wie die Situation gesellschaftlich damals war. 16 Jahre Kohl-Regierung. Die einen, die Sozialdemokraten, waren also 16 Jahre nicht mehr an der Regierung. Und die anderen, die Grünen, waren noch nie an der Bundesregierung. Und insofern war Furcht und Bangen im Grunde genommen die gesellschaftliche Ausgangslage. Furcht und Bangen, was kommt da auf uns zu auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eine unglaubliche Euphorie und Aufbruchsstimmung. Auch das lässt sich nicht mehr wiederholen.
Dieses Bangen begann ja in der Wahlkampfphase 1998. Wer wird Rot-Grün eigentlich führen? Das war so die entscheidende Frage. Der Kanzlerkandidat Schröder, der Parteichef Oskar Lafontaine. Wo würde das Kraftzentrum einer möglichen Koalition mit den Grünen stecken? Stellen sich diese Fragen heute nicht genauso wieder? Wieder klafft in der SPD ein programmatischer Spalt zwischen dem Kanzlerkandidaten und dem Parteichef. Diesmal heißen sie Steinbrück und Gabriel. Wieder ist da mit Jürgen Trittin im Grunde nur eine starke grüne Führungsfigur.
Naja, man kann ja sagen, dass 98 aus diesem vermeintlichen Nachteil ein Vorteil geschaffen wurde, indem man einen beinahe schon genialen Slogan erfunden hat, nämlich Innovation und Gerechtigkeit. Innovation war Schröder und Lafontaine stand für Gerechtigkeit. Die Grünen, das muss man sich auch immer deutlich vor Augen führen, haben sich ja mit dem kurz vor der Bundestagswahl stattfindenden Magdeburger Parteitag 98 schon beinahe aus der politischen Arena herauskatapultiert. Also mit Forderungen wie Austritt aus der NATO, Benzinpreis 5 Mark damals noch. Das war wirklich äußerst schwierig, und der Stern von Fischer war auch noch nicht so am Leuchten, wie er dann 2005 geleuchtet hat. Also die Situation ist wirklich auch nicht vergleichbar mit Blick auf die Grünen. Ich meine, viele Grüne, die heute noch in der politischen Arena vorhanden sind, waren in der Rot-Grünen-Koalition auch da. Bei der SPD sieht das ein bisschen anders aus, aber die Konstellationen sind wirklich hochgradig verschieden. Und das macht sich ja auch schon bemerkbar, dass weder die einen noch die anderen, aber auch die Konservativen und die Liberalen, nicht einen irgendwie brennenden Wahlkampfslogan haben. Es plätschert im Grunde genommen alles vor sich hin. Das heißt, die Luft ist raus, obwohl der Wahlkampf erst begonnen hat.
Und schon 1998 hat man ja gesagt, es sei eigentlich das Ende dieses legendären Marsches durch die Institutionen gewesen. Und heute, wie Sie sagen, laufen viele der damaligen Impulse für Rot-Grün ins Leere. Angela Merkel ist als politischer Gegner viel weniger greifbar als der konservative Koloss Helmut Kohl. Aus der Atomkraft ist Schwarz-Gelb gleich selbst ausgestiegen. Was ist die politische Botschaft, mit der Rot-Grün heute ein zweites Mal überhaupt noch einen Wechsel auslösen könnte?
Also zunächst mal zur Kanzlerin Merkel. Sie entzieht sich der politischen Auseinandersetzung. Sehr geschickt macht sie das. Das ist gut für ihren Wahlkampf, das kann man sicherlich so sagen. Aber es ist schlecht für die lebendige Demokratie. Denn Wahlkämpfe leben immer von Polarisierungen, von Politisierungen. Und die gibt es heute im Grunde genommen so gar nicht. Das heißt, es wird sozusagen im Wahlkampf Luft rausgelassen, anstatt man Luft reinpumpt, um die Leute zu überzeugen. Man darf auch nicht ganz vergessen, finde ich, dass Sie sagen zwar, Angela Merkel ist aus der Atomkraft ausgestiegen, ja, aber zunächst ist Schwarz-Gelb in die Atomkraft wieder eingestiegen. Das heißt, ein Konsens, der unter Rot-Grün schon geherrscht hat und eine gesellschaftliche Polarisierung, die befriedet wurde, ist dann erst durch Fukushima sozusagen in einer wirklich grandiosen Wende einmalig in der bundesdeutschen Geschichte zurückgenommen worden.
Aber genauso wie die Kanzlerin Luft, wie Sie sagen, aus dem Wahlkampf herauslässt, genauso könnte ja die SPD Luft hereinblasen. Es gab 1998 die berühmte Kampa Franz Müntefering's, die vor allem eine demonstrative Siegeszuversicht zu verbreiten verstand. Heute sitzt der Spitzenkandidat der SPD auf der Bühne und bricht in Tränen aus, wenn seine eigene Frau daran rührt, wie er teils von den eigenen Leuten behandelt worden ist.
Also Tränen sind zunächst mal menschlich. Eine Rührung ist menschlich. Insofern dürfen wir uns auch immer daran erinnern, dass Politiker Menschen sind. Aber das Problem der SPD ist sicherlich das Schisma. Also wir haben ja nach dem Ende der rot-grünen Koalition 2005 eine starke Linkspartei. Das heißt, die SPD ist eingeklemmt. Das war 1998 völlig anders. Und dieses Schisma verstärkt das schlechte Gewissen der SPD mit Blick auf ihre eigene Erfolgsgeschichte während der rot-grünen Zeit. Also in Besonderheit mit Blick auf die Agenda 2010. Und in diesem wirklich zerwirbelten Verhältnis dreht sich Steinbrück permanent. Er kann sich nicht zur Agenda bekennen, wie er es in der Zeit tat. Und auf der anderen Seite, seine lauen Distanzierungen nimmt ihm auch keine ab. Das heißt, ich bin kein Wahlkampfmanager, ich kann der SPD und will der SPD auch nichts raten. Aber die Distanzierung von den Erfolgen der eigenen Geschichte ist im Grunde das große Problem der SPD. Und dann kommt sie nicht vom Fleck.
Das Konzept der neuen Mitte war ja das Erfolgskonzept. Dahinter steckte auch die Botschaft an den Wähler, sich in ein politisches Lager gar nicht mehr so fest einsortieren zu müssen, als muffiger Konservativer oder als ranziger Altlinker, sondern gewissermaßen zu den Leuten auf der Höhe der Zeit zu gehören, die pragmatisch die Zukunft mitgestalten wollen. In diesem Sinne sind ja seither eigentlich alle Bundestagswahlkämpfe das Ringen um eine solche unideologische Mitte gewesen. Wird Rot-Grün möglicherweise auch ein bisschen zum Opfer genau dieses früheren Erfolgsrezeptes, gerade weil es jetzt nichts mehr gibt, was sich einer Kanzlerin, die sich freundlich und konturlos in dieser Mitte breit gemacht hat, entgegensetzen ließe?
Mitte ist eigentlich ein Lieblingswort der Deutschen und hat zwar im ganzen 20. Jahrhundert, jeder will zur Mitte gehören. Das Konzept der neuen Mitte im Übrigen von 1998 war ein altes Konzept, es ging auf Willy Brandt Anfang der 70er Jahre zurück. Man muss die Mitte gewinnen, aber die Themen können trotzdem entweder konservativ oder eher links sein. Also Mitte ist sozusagen ein Plastikwort geworden und ich denke, dieses Breitmachen in der Mitte verhindert, dass wir wirklich einen lebendigen Wahlkampf haben, wo es um harte Sachen geht, wie wird die Euro-Krise gelöst, wie lösen wir internationale Konflikte, wie geht es weiter mit der ökologischen Steuerreform und überhaupt mit dem Umbau der ökologischen Gesellschaft, was heißt im 21. Jahrhundert Gerechtigkeit, was heißt Nachhaltigkeit? Das kann man mit der Berufung auf nur eine vermeintliche Mitte sicherlich nicht entscheiden. Vielleicht besinnen sich die politischen Akteure ja in den letzten Wochen noch einmal darauf, dass Demokratie eben auch von Streit, Auseinandersetzung und am Ende vom Konsens lebt.
Der Heidelberger Historiker Edgar Wolfram war das, der gerade eine erste große Studie zur Geschichte der rot-grünen Regierungspolitik vorgelegt hat. Vielen Dank, Herr Wolfram.
Danke auch.